Die Kamera auch willkommen bei unserem heutigen Gottesdienst. Ich möchte auch ganz besonders unserem Technikteam danken und auch dem Lobpreisteam für die schönen Lieder. Und vor allem auch das erste Lied, das ist mir so wichtig geworden und ich hoffe, dass das auch in unseren Herzen geschieht, wo wir gesungen haben, Herr, öffne uns die Herzen, öffne uns die Augen. Wir werden sehen, dass dieses Lied auch ein Stück weit sehr gut zu dem heutigen Abschnitt passt. Vor 3 Wochen war ich in Engstinger und die Geschwister aus Engstinger lassen euch auch alle ganz, ganz herzlich grüßen. Und ich möchte, dass wir uns heute mit einem Abschnitt beschäftigen. Es sind nur 8 Verse. Ich war aber überrascht, wie viel man aus diesen 8 Versen herausholen kann, wenn man sich intensiv damit beschäftigt. Ich habe so eine Studienbibel von Wuppertal und habe mal da aufgeschlagen, was zu Lukas 17, 11 bis 19 steht. Da war ich ein bisschen enttäuscht, habe ich gesagt, oh, da kannst du ja gar nichts nehmen von hier. Es waren, glaube ich, nur 1,5 oder 2 Seiten und nur wirklich das Wichtigste. Und das ist auch ein Abschnitt, den wir schon auch als Kinder betrachtet haben. Es geht um die Heilung der 10 Aussätzigen durch Jesus. Ich möchte zunächst mal den Abschnitt lesen aus Lukas 17, 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria ging und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Wenn man, um diesem Text gerecht zu werden, dann muss man vorher mindestens zwei wichtige Wörter klären, und zwar einmal das Wort Aussatz und auch, wir werden auch sehen, damit wir auch besser verstehen, die Aussage Jesus, die wir gerade hier gelesen haben, außer diesem Fremdling, ist es vielleicht wichtig auch nochmal, dass wir uns nochmals in Erinnerung rufen, warum die Samariter eigentlich so, wie soll ich jetzt sagen, von den Juden nicht allzu schön betrachtet wurden. Sie wurden nicht als Israeliten anerkannt. Ich sage danach ja noch einiges dazu. Wenn man von Aussatz in der Bibel spricht, dann ist es nicht so ganz einfach zu sagen, welche Art von Aussatz es sich handelt. Man geht davon aus, dass es höchstwahrscheinlich die Lepra war, die heute auch noch bekannt ist. Auch Schuppenflechte oder auch sonstige ähnliche Krankheiten, die wurden ursprünglich auch noch für Aussatz gehalten, bis sich dann herausstellte, dass es kein Aussatz war. Und als ich ein bisschen recherchierte, fand ich, dass diese Lepra oder dieser Aussatz oder auch noch Hansenkrankheit nach dem Entdecker dieses Bakteriums 1873 auch heutzutage noch in einigen Ländern vorkommt. In Afrika, Südamerika und vor allem in Indien. Ich war überrascht, dass in Indien so viele Leprakranke sind. Man geht davon aus, dass heutzutage in der Welt so 20 Millionen Leute mit Lepra kämpfen oder Lepra hatten. Ich hatte auch gefunden, eine Zahl von der Weltgesundheitsorganisation 2020 gab es 127.558 neue Kranke. Also wir sehen, diese Krankheit ist eine der ältesten Krankheiten der Menschheit und sie gibt es auch heute noch. Ich habe auch geguckt, in Deutschland, da gibt es nur vereinzelte Fälle. Ich glaube, 2019 gab es einen einzigen Fall von jemandem, der aus Brasilien zurückgekommen ist. Aber sonst gibt es immer nur so einzelne Fälle von irgendwelchen, die aus irgendwelchen Ländern zurückkommen. Vielleicht sind es auch Missionare, die irgendwo auf einer Leprastation gedient haben oder im Einsatz waren. Und vielleicht noch so allgemein wissen, Lepra ist eine bakterielle Infektionskrankheit und da wird vorwiegend die Haut befallen und auch das periphere Nervensystem. Und ich hatte gelesen, das Schlimme an dieser Krankheit ist, dass man das Gefühl in den Extremitäten verliert und schon gar nicht mehr merkt, wenn man sich verletzt. Man kann sich den Finger abschneiden, man merkt es gar nicht, weil man kein Gefühl mehr hat. Und diese Krankheit, die führt, wie wir das alle wissen, in einem späteren Stadium zu ziemlich starken Verunstaltungen des Körpers. Ich habe euch die Bilder, ich habe nur jetzt ein Bild noch drauf, sonst habe ich euch sie erspart. Die Hände, die Finger verkrüppeln, zum Teil fallen die Glieder ab. Manchen fallen auch die Ohren ab oder die Oberlippe oder sonstiges in späteren Stadien. Das Komplizierte oder das Schwierige an dieser Krankheit ist, weil sie eine sehr lange Inkubationszeit hat. Ich habe auch nachgelesen, zwischen 9 bis 15 Jahre ist die Inkubationszeit. Also es ist sehr schwierig, irgendwie dann herauszufinden, wo und wann man sich angesteckt hat. Und darum kämpft man auch heute noch zum Teil erfolgreich gegen diese Krankheit. Die Zahlen nehmen immer mehr ab und man kann die Krankheit heutzutage auch sehr, sehr gut behandeln mit Sulfonamide und Antibiotika. Ja, ich glaube, das reicht jetzt. Ich wollte noch sagen, kann ich noch erwähnen, Behandlung dauert zwischen einem halben Jahr und einem Jahr. Also ist nichts Harmloses auch heutzutage. Und vermutlich oder höchstwahrscheinlich wird auch diese Krankheit durch Tröpfcheninfektion weitergegeben. Also man wird nicht gleich aussätzig oder leprakrank, wenn man kurz einen Leprakranken berührt oder sonst was. Also es muss schon ein bisschen länger dauern, dass man Kontakt zu einem Leprakranken hat. Darum müssen die heutzutage auch nicht mehr isoliert werden. Und wenn man auch ein gesundes Immunsystem hat, wie wir in der westlichen Welt haben und doch so viele Hygienevorschriften, Gott sei Dank, ist diese Krankheit bei uns so gut wie ausgestorben. Aber zur Zeit Jesus, und das ist jetzt wichtig, dass wir diesen Text vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, uns das besser vor Augen malen, war diese Krankheit nicht nur ansteckend, sondern die ganzen Menschen, die von Aussatz betroffen waren, die waren sozusagen unheilbar, die waren kultisch unrein, das heißt, sie durften nicht mehr in Gottesdienste, in Tempel gehen. Sie durften auch keine Gemeinschaft mit anderen Gesunden mehr pflegen. Sie waren verpflichtet, bei einer Begegnung mit anderen Leuten von Weitem zu rufen, unrein, unrein. Man muss sich das auch vorstellen, sie mussten ihre Familien verlassen, ihre Frauen, ihre Kinder. Sie durften praktisch nie mehr ihre Liebsten umarmen, ihre Kinder in den Arm nehmen. Es war wirklich eine furchtbare Krankheit und sie mussten außerhalb des Ortes oder außerhalb der Siedlungen leben. Und damit sie überhaupt überleben konnten, haben sich dann meistens auch in Gruppen zusammengeschlossen, ähnlich wie diese 10 hier in unserem Beispiel. Und man muss auch immer wieder wissen, sie waren sozusagen komplett ausgeschlossen von der Gesellschaft. Aussatz zu haben war praktisch das Soziale, zunächst mal ein sozialer Tod und dann danach ein Sterben auf Raten. Ich habe versucht herauszufinden, aber es ist mir nicht gelungen. Ich habe es dann nur irgendwo von der Leprainsel, ehemaligen Leprainsel auf Kreta, Spinaloga, und da gab es bis in die 40er Jahre, gab es da so eine Siedlung von Leprakranken, und so aus der Rechnung, die ich jetzt herausgestellt habe, sind so, haben die sich circa 5 Jahre lang gequält mit dieser Krankheit, bis sie dann endlich verstorben sind. Also wir sehen, das war nicht einfach. Also es war, und warum ich das jetzt alles versuche so darzustellen, ist dann am Schluss diese Tatsache, dass 9 nicht zurückkehren, nur einer zurückkehrt. Die Heilung zu der Zeit Jesu war nahezu ausgeschlossen, und wenn jemand geheilt wurde, dann galt es auch damals als Wunder Gottes. Wer möchte, der kann im dritten Buch Mose Kapitel 13 bis 14 auch noch nachlesen, was man bei Aussatz tun musste und wie man sich verhalten musste. Aber das würde den ganzen Rahmen sprengen und das wäre nicht Sinn und Zweck dieser Predigt. Ich möchte aber 2 Verse lesen, die fand ich sehr interessant. Aus Kapitel 13, die Verse 45, 46, ich glaube, ich habe sie nicht auf der Folie. Und der Aussätzige, an dem das Mahl ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Kopfhaar soll frei hängen gelassen werden. Und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. All die Tage, die das Mahl an ihm ist, soll er unrein sein. Unrein ist er, allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Wir sehen einmal, wie hart das war. Was mir hier aufgefallen war, war, dass diese Aussätzigen ihren Bart, auch in einer anderen Übersetzung heißt es auch den Mund oder den Oberlippenbart, bedecken sollen. Und wenn man dann das in Zusammenhang bringt mit der Tatsache oder mit der Erkenntnis, dass diese Lepra sich durch Tröpfcheninfektion verbreitet, so kann man eigentlich sagen, die Bibel war ihrer Zeit weit voraus. Das fand ich so einen interessanten Aspekt. Es ist so eine Randnotiz. Man fragt sich, warum bedeckten sie ihren Bart oder ihren Mund? Und dann später, Jahrhunderte später, kommt dann heraus, Tröpfcheninfektion. Da sieht man auch, das fand ich so schön, die Bibel ist nicht nur in diesem Punkt, sondern in allem unserer Zeit weit voraus. Und vielleicht auch noch zu Samaria einige Wörter. Samariter waren die Menschen, die in und um die Stadt Samaria wohnten. Ich habe nachgelesen, ich fand Geschichte auch interessant, sonst bin ich kein Freund der Geschichte. 1722 vor Christus eroberten die Assyrer dieses Gebiet. Und das war jetzt für mich ganz, ganz neu. Um irgendwelche Aufstände zu unterbinden, hatten die Assyrer einen großen Teil der Oberschicht aus Israel sozusagen gefangen genommen und verschleppt. Und dieser Teil wurde durch fremde Völker aus unterworfenen Ländern ersetzt. Können wir nachlesen, wer möchte, im 2. Buch Könige, Kapitel 17. Und das fand ich so interessant, wie clever die damals schon waren. Sie bringen einen Teil weg, bringen aber Fremde an ihrer Stelle. Aber das war nicht so ohne Probleme, weil diese Fremden, die jetzt nach Samaria, nach Israel gebracht wurden, die brachten nicht nur ihre Familien mit, sondern die brachten auch ihre Götter mit. Und die brachten auch ihre Mädels mit oder ihre Jungs. Und die Folge davon war, dass sich die Samariter mit diesen Fremden auch vermischten, Mischehen gründeten, die Bibel nicht gut heißt. Und dadurch vermischten sie zum Teil auch den Gott Israels mit den Göttern dieser fremden Völker. Und dieses war auch der Grund, weshalb die Judäer, die dann aus ihrer Gefangenschaft aus Babylonien zurückkehrten, den Samaritern nicht erlaubten, den Tempel in Jerusalem aufzubauen. Und dadurch entstand eine recht große Feindschaft zwischen diesen beiden Gruppen, Samaritern und Judäern. Und zwar fand noch was Interessantes, um 440 vor Christus, da gab es in Jerusalem eine Erneuerungsbewegung und diese wurde durch Esra und Nehemia repräsentiert Und diese prangerten vor allem diese Mischehen zwischen diesen Samaritern und den fremden Völkern an und ganz besonders die Mischehen sogar bei den Priestern. Und aus diesem Grund haben viele Priester aus Jerusalem verlassen, weil sie Mischehen eingegangen waren und sind dann nach Samaria gezogen und haben dann in Samaria auf dem Berg Karizim einen anderen Tempel aufgebaut, der dann einige Jahre später, 128 vor Christus, durch Hyrkan, den Hasmonäer, zerstört wurde. Und zu der Zeit Jesus galten die Samariter bei den Juden als Irrgläubige. Sie wurden von den frommen Juden gemieden und es ging so weit, dass man sogar, auch wenn es nur möglich war, vermieden hatte, durch Samaria durchzugehen. Man hat oft Tagereise oder länger in Kauf genommen, einen Umweg zu machen, bloß nicht, um bei diesen Samaritern durchzugehen. Und nun zurück zu unserem Text. Wir werden sehen, diese Exkurse waren wichtig, damit wir ein bisschen besser verstehen, was in diesem Abschnitt gemeint ist. Und ich möchte, dass wir heute die Rettung dieses Samariters in 6 Schritten betrachten. Ich finde es ziemlich sehr interessant. Das sind zwar 6 Punkte, ihr müsst euch keine Sorge machen. Ich werde nur wenig zu den Punkten sagen. Und zwar geht es hier um die Suche, die Bitte, der Glaube, die Heilung, der Dank und die Errettung. Das sind eigentlich nur kurze Stichwörter, aber wir werden sehen, wie wichtig sie sind auf diesem Weg zu der Errettung dieses Samariters. Zu der Suche, Vers 11 und 12, und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Wie schon erwähnt, Samariter waren verhasst, aber Jesus geht durch Samaria durch. Er meidet diese Leute nicht, obwohl er, wenn man nachliest in Lukas 5, suchte er mal eine Herberge in Samaria und das wurde ihm verwehrt. Und dann wollten seine Jünger gleich Feuer auf den Ort fallen lassen und dann sagte, nee, lass das. Und trotzdem geht Jesus, obwohl er schon abgelehnt war, durch Samaria durch und kommt in die Nähe von einem Ort und begegnet dann diesen 10 aussätzigen Männern. Wenn man das so liest, ohne viel nachzudenken, dann scheint es, ja okay, er läuft da, da stehen 10 aussätzige Männer. Aber jetzt, wenn man das vom Hintergrund her betrachtet, diese 10 aussätzigen Männer, das waren ja Verstoßene, das waren ja solche, die nicht mehr in der Gemeinschaft mit den anderen lebten, die außerhalb der Ortschaften lebten, die, wenn überhaupt, von ihren Verwandten noch versorgt wurden mit Lebensmitteln und dem Lebensnotwendigen. Sie lebten wahrscheinlich auch vom Betteln. Und ich habe mich dann gefragt, von wo wussten diese 10 Aussätzigen, dass Jesus da vorbeikommt? Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Frage gestellt habt, aber das war mir schon wichtig geworden bei der Vorbereitung. Es sieht eindeutig so aus, dass es Menschen gab, auch zu dieser Zeit, die ein Herz für diese Aussätzigen hatten, die ein Herz für diese Kranken hatten, die sich um diese Kranken gekümmert haben, obwohl die verachtet waren. Die haben ihnen, so wie es aussieht, auch von Jesus erzählt, wenn man Lukas-Evangelium liest, zu einem früheren Zeitpunkt hat Jesus nochmal einen Aussätzigen geheilt und viele andere. Diese Aussätzigen wussten, dass Jesus Wunder tun kann, dass Jesus heilen kann. Und sie wussten auch, dass Jesus auch sie heilen kann. Und das war vielleicht einer der wichtigsten Gedanken in dieser Predigt, ein Herz zu haben für die Verachteten dieser Gesellschaft, für die Kranken. Es ist auch interessant, wenn man dann den Zusammenhang in diesem liest. Und das war eigentlich die letzte Reise, die Jesus nach Jerusalem machte. Wenige Tage später starb er am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden. Und wir können auch So mit anderen Worten sagen, dass auch für diese 10 Aussätzige es buchstäblich die letzte Chance war, um sich von Jesus heilen zu lassen. Und diese Chance hatten sie ergriffen, weil vermutlich andere Menschen ihnen von Jesus erzählt hatten, sie vielleicht ihnen auch gesagt haben, hey, er kommt da vorbei, denn sie konnten ja nicht wissen, dass das Jesus ist. Und wenn man muss auch immer wieder denken, es gab keine sozialen Medien wie heutzutage, es gab keine Zeitung, es gab keinen Fernseher. Alle Nachrichten, die wurden von Mund zu Mund weitergegeben. Und das finde ich so stark, dass diese Männer gerade mit Jesus, wo er an diesem Ort vorbeireist, es handelte sich ja nur um ein paar Minuten oder eine halbe Stunde, dass sie gerade rechtzeitig da waren. Und wenn man dann sich diese Gedanken macht über diese Menschen, die diesen Aussätzigen geholfen haben, dann muss man sich auch selber fragen, wie sieht es in meinem Leben aus? Nehme ich mir Zeit, kranke Menschen zu besuchen, sie anzurufen? Nehme ich Anteil an dem Leben anderer Menschen? Nehme ich Anteil an den Menschen, die vielleicht von anderen verachtet sind? Und vielleicht könnte man sich als einen guten Vorsatz vornehmen, jede Woche mindestens einmal einen Kranken zu besuchen oder wenigstens nur anzurufen. Ich glaube, das würde unser Leben total verändern, auch das Leben dieses Kranken und auch unser Gemeindeleben nicht zuletzt. So, die nächsten Schritte sind deutlich kürzer. Vers 13, die Bitte. Da lesen wir, und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Diese 10 Aussätzigen hatten nicht nur von Jesus gehört und ihn gesucht, sondern sie wenden sich jetzt auch mit ganz klaren, vertrauensvollen und deutlichen Worten an ihn. Und ich denke, das ist auch wichtig, ich werde es kurz später am Ende noch erwähnen, auch wenn jemand Jesus sucht, es ist wichtig, dass man sich persönlich, konkret an ihn wendet, dass man ihm sagt, Meister, Herr, erbarme dich meiner, erbarme dich unser. Sie schreien buchstäblich und bitten Jesus um Hilfe. Und sie schreien das nicht nur wegen dem Abstand, den sie einhalten müssen, sondern sie schreien das auch heraus, weil ihnen das wichtig war. Wenn man sich mal vorstellt, wie da 10 Leute mit verbundenen Händen oder sonst aus voller Kehle schreien, das muss schon richtig bewegend gewesen sein. So, der nächste Schritt, der Glaube. Wenn man das hier so liest, dann klingt das so einfach. Und sie gingen einfach zu den Priestern und wurden gesund. Aber stellen wir uns mal vor, wenn wir in deren Stelle gewesen wären, wie hätten wir gehandelt? Vers 14, und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Diese Aufforderung, die Jesus hier diesen 10 gibt, die können wir auch im 3. Buch Mose nachlesen. Die Menschen, die betroffen waren, mussten sich den Priestern zeigen. Und meistens wurden diese dann auch noch mehrere Tage festgehalten, um dann festzustellen, ob es eine Veränderung gibt oder nicht, bevor sie dann rein oder für unrein erklärt wurden. Dieser Aspekt ist auch noch später wichtig. Und Jesus sieht diese kranken, ausgestoßenen, totengeweihten Menschen an und er hat Mitleid mit ihnen. Und ja, man sagt das so leicht, aber es ist wirklich so, er richtet seinen Blick auf diese Menschen, er guckt nicht weg. Denn man sagt ja so schön im Volksmund, wer nicht hinschaut, muss auch nicht wegschauen. Er schaut diese Menschen einfach an, hat Erbarmen mit ihnen, nimmt sich ihrer an. Und was mich hier auch so beeindruckt, er macht es nicht wie in anderen Fällen. Er geht und gebietet der Lepra oder dem Aussatz, wie man ihn jetzt auch nennt, verschwinde, sondern er berührt diese Menschen auch gar nicht. Er spricht da nicht irgendwelche frommen Formeln. Er betet auch vorher nicht, zumindest nicht. Er wird uns das übermittelt. Er sagt ihnen bloß, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und das war das, was mich auch so bewegt hat. Das war ja ein ziemlich langer Weg von Samaria bis nach Jerusalem. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, wahrscheinlich war es noch eine Tagesreise oder länger. Und dann, die hätten jetzt auch sagen können, wie beklopft kann man sein, dass man so aussätzig jetzt zu den Priestern geht, das hat doch keinen Sinn. Und da sieht man aber, diese Menschen, die wurden schon von anderen beeinflusst, sie hatten schon von Jesus gehört und sie machen sich ohne zu zögern auf den Weg, ohne Widerrede, ohne es zu hinterfragen. Und man kann das, es gibt so ein Wort, das fand ich so schön, das ist nichts anderes als handelnder Glaube. Glaube, der sich in Bewegung setzt. Sie hätten ja auch sagen können, nee, wir bleiben jetzt hier sitzen, bis wir geheilt sind und dann gehen wir zu den Priestern. Und dazu neigen wir Menschen auch oft. Aber nein, sie setzen sich in Bewegung. Und während sie Richtung Jerusalem gehen, merken sie, dass sie gesund werden. Der Glaube dieser Aussätzigen, der wird belohnt und auch der Gehorsam dieser Aussätzigen. Man sieht auch hier, Glauben und Gehorsam gehören untrennbar zusammen. Was hätte ihnen Jesus genutzt, wenn sie nicht seinen Rat befolgt hätten? Er sagt ihnen bloß, geh, zeig dich zu den Priestern. Sie mussten nicht spenden, sie müssten nichts tun. Sie mussten einfach nur gehen. Sie tun das und werden gesund. Ich fand auch ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, nur der Gehorsame glaubt, nur der Glaubende ist gehorsam. Das ist auch für uns heutzutage sehr wichtig. Unser Glaube kann vom Gehorsam nicht getrennt werden. Wir können nicht sagen, wir glauben an Gott und auf der anderen Seite gehorchen wir ihm nicht, tun wir nicht, was die Bibel uns sagt. Man könnte sagen, sage mir, wie gehorsam du der Bibel siehst und ich sage dir, ob du glaubst oder nicht glaubst. Und die Folge dieses Glaubens ist dann zunächst die Heilung und damit sind wir dann bei dem vierten Schritt. Während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Wenn man diesen Satz so liest, das sind nur einige Worte, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Wenn man das jetzt in einer Andacht einfach so liest, weil man noch 5 Minuten hat, bevor man in die Arbeit geht, dann entgeht einem eine ganze Menge. Aber wenn man sich darüber Gedanken macht, was das für diese Menschen bedeutete, darum habe ich auch am Anfang versucht, diesen Aussatz zur Zeit Jesu, heutzutage ist das ja nicht mehr so ein Drama, was das damals bedeutete. Und hier heißt es, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Auf einmal waren sie wieder andere Menschen. Sie konnten wieder ein menschenwürdiges Leben führen. Es war für sie wie eine zweite Geburt. Sie konnten wieder heimgehen zu ihren Frauen, zu ihren Kindern, zu ihren Eltern, zu ihren Verwandten, zu ihrer Gemeinde. Sie durften wieder ihr altes Leben aufnehmen. Sie mussten nicht mehr betteln. Sie konnten wieder für sich selbst und ihre Familien sorgen. Ich denke, diese Heilung muss für diese Menschen auch etwas Unglaubliches gewesen sein. Man muss sich vorstellen, ich weiß jetzt nicht, in welchem Stadium sie waren, aber jedenfalls waren sie schon längere Zeit auf der Straße und sie gehen jetzt so und auf einmal merken sie, irgendetwas an mir verändert sich. Ich weiß jetzt nicht, ob sie ihre Finger wieder begradigt haben oder ob die fehlenden Fingerkuppen wieder nachgewachsen sind. Aber es muss jedenfalls etwas Gewaltiges gewesen sein. Sie merken sofort, da hat sich was getan. Und ich dachte dann auch, weil so ein Gefühl der Erleichterung musste diese Menschen erfasst haben. Oh, wir sind wieder gesund. Wenn man nie krank war, dann kann man es auch nicht schätzen, was es bedeutet, wenn man wieder gesund ist. Viele von euch kennen auch schon dieses Gefühl der Erleichterung, wenn man vielleicht beim Arzt war und auf ein Untersuchungsergebnis wartet, sei es ein Melanom, das man sich ausschneiden hat lassen, das zur Untersuchung geht oder sonst eine Biopsie von irgendeinem Organ. Und wie erleichtert man ist, wenn man dann anruft und sagt, Herr Schmidt, alles gut, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, das war nichts Bösartiges, wir haben alles entfernt. Ich kenne das, ich habe mehrere Pigmente schon zur Untersuchung geschickt. Man weiß, man ist in Gottes Hand, aber man ist dann richtig doch erleichtert, wenn man weiß, okay, im Augenblick ist mir dieser Weg des Leidens erspart. Und wie groß muss dann diese Erleichterung dieser Menschen gewesen sein, die praktisch ihr altes Leben wieder zurückbekommen hatten. Was tun wir nach einer solchen Erfahrung, wenn wir merken, wir sind gesund geworden? Der Befund, der war nicht bösartig. Kehren wir zurück wie einer dieser Aussätzigen oder gehen wir weiter wie die neun anderen und folgen weiter dem Gesetz? Das war ja auch nicht schlecht, was diese Neun machten. Sie haben ja nichts anderes gemacht, als zu den Priestern zu gehen. Ich glaube, das hat ihnen Jesus auch nie vorgeworfen, sondern sie hatten vielleicht das Gefühl, dass sie eigentlich diese Krankheit gar nicht verdient haben. Jetzt sind sie gesund, okay, jetzt gehen sie zu den Priestern und dann gehen sie wieder in ihre Familien. Ich weiß nicht, warum die zurückgekehrt waren, aber Jesus stellt es heraus als negativ und lobt diesen einen, der zurückgekommen war. Und wenn man Jesus besser kennt oder die Bibel besser kennt, dann weiß man, dass es Jesus nicht darum ging, dass er jetzt Ehre empfängt vor den Leuten, sondern ihm ging es, und das ist etwas ganz Wichtiges, ihm ging es um die Verherrlichung Gottes. Zum fünften Schritt, einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Darum geht es, liebe Geschwister, nicht. Es ging Jesus nicht, dass er jetzt kommt und ihm dankt, dass er jetzt gesund ist, sondern ihm ging es um die Verherrlichung Gottes. Und das sollte auch in unserem Leben, wenn wir aus solchen Situationen befreit werden oder erlöst werden, dann ist es wichtig, dass wir Gott die Ehre geben. Stellt euch auch mal vor, was das für die Menschen bedeutet hat, die noch mit Jesus gereist waren, die da vielleicht auch am Ortsrand standen, wo dieser Mensch zurückkommt und Gott die Ehre gibt. Die konnten sehen, aha, Jesus, das ist etwas Besonderes, das ist wirklich der Sohn Gottes und darum geht es. Vers 16, und er fiel auf sein Gesicht zu seinen Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Wenn man diesen Satz so liest, und das war ein Samariter, dann denkt man, ja, okay, es war ein Samariter. Aber wenn man die Geschichte des Samariter kennt, darum habe ich die versucht, ein wenig hervorzuheben, dann weiß man, dass gerade dieser Samariter eigentlich ein verachteter Mensch war, der zurückkommt und Gott die Ehre gibt. Vers 17, Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Wir sehen auch hier, geht es wieder um die Ehre Gottes. Ich stelle mir das so vor, die gehen Richtung Priester. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sie gegangen sind. Sind sie einen halben Kilometer gegangen oder länger? Sie merken, sie werden gesund. Wahrscheinlich haben die auch miteinander geredet. Was machen wir jetzt? Die Neuen sagen, wir gehen nach Jerusalem zu dem Priester oder zu den Priestern. Und der eine sagt, nee, ich gehe zurück und sage Danke. Und ich fand hier auch bei der Vorbereitung einen schönen Satz. Der Weg des Dankes ist manchmal ein Weg, den wir allein gehen müssen. Manchmal müssen wir auch dann danken, wenn niemand mit uns bereit ist zu danken. Der Weg des Dankens müssen wir manchmal allein gehen. Er merkte, dass sich in seinem Leben etwas Neues geschehen war. Er merkte, dass Gott in sein Leben eingegriffen hat. Er merkte höchstwahrscheinlich, und das ist auch die Anspielung auf das erste Lied, Herr, öffne mir die Augen, öffne mir das Herz. Er merkte höchstwahrscheinlich, dass hier mehr steckt hinter diesem Jesus, als gesund zu werden, dass der mehr zu bieten hat. Und das ist wichtig auch für uns zu wissen, Jesus bietet viel mehr als Heilung. Er bietet Rettung. Ich komme noch später darauf zu sprechen. Er kommt zurück, wirft sich zu Boden. Und ich denke, sich vor jemanden hinzuwerfen, das ist auch ein Zeichen, nicht nur des Dankes, sondern auch der Unterwürfigkeit. Und ich denke, er wollte Jesus damit signalisieren, ich gehöre jetzt dir, mein Leben gehört dir. Du hast mir ein neues Leben gegeben und ich gebe es dir. Wenn man an die Neuen denkt, die nicht zurückkehrten, denen die Gabe, also gesund geheilt zu werden, wichtiger war als der Geber, könnte man sagen, dass das jetzt in meinen Augen der Gipfel der Undankbarkeit überhaupt war. Jesus hat ihr Leben total verändert, hat ihnen wieder alles zurückgegeben, ohne dass sie was geben mussten. Sie mussten nur gehorsam sein und sie versäumen, ihm zu danken. Vielleicht haben sie gedacht, wir gehen jetzt zu den Priestern und kommen zurück. Und darum sagte ich auch, das haben sie wahrscheinlich nicht mehr geschafft, weil Jesus in der Zwischenzeit schon gekreuzigt war, bevor sie von den Priestern endgültig freigegeben waren. Sie hätten auch Jesus nicht mehr gefunden, wenn sie weggegangen wären, so wie dieser eine, der zurückkam, wer weiß, wo Jesus dann gewesen wäre. Sie haben einfach versäumt, Danke zu sagen. Zum letzten Schritt. Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Man könnte jetzt einen ganz kurzen Satz sagen, dieser eine wurde nicht nur heil, sondern er fand den Heiland. Er fand Jesus. Und ich denke, mit seiner Antwort an den Geheilten meint Jesus noch mehr. Er macht ihm deutlich, lieber Samariter, wichtiger als dein Aussatz bin letztendlich ich. Also ich kann dir das Heil geben, das du wirklich brauchst. Alle diese, die gesund wurden, die sind wieder gestorben. Aber dieser eine hat ewiges Leben bekommen und das war ganz, ganz wichtig. Ich musste auch daran denken, wenn es mir auf dieser Erde noch so gut geht und ich mein Leben in vollen Zügen genieße und dabei Jesus vergesse, Jesus nicht Danke sagen für das, was er mir schenkt, dann habe ich zwar am Ende meines Lebens ein schönes Leben gehabt, aber ich bin trotzdem verloren, ich gehe trotzdem ewig verloren. Und wenn man jetzt mal vergleicht, wie kurz unser Leben ist, wie lang diese Erde schon steht und wie lang eine Ewigkeit ist, dann merkt man, das steht in keinem Verhältnis. Wir merken auch hier, dieser Samariter hat mit dem Herzen geglaubt, er hat Erlösung gesucht und diese Art von Glaube, der heilt nicht nur, der rettet auch. Jemand hat gesagt, der Glaube der Neuen war ein Glaube des Fleisches, der die Lösung der Probleme sucht. Die Neuen erleben Heilung, aber nur der eine, der Samariter, erlebt das Heil. Und diese Tatsache, dass nur dieser Samariter zurückkommt, dass ausgerechnet nur dieser Samariter, dieser verachtete Samariter zurückkommt, gibt auch dieser Geschichte eine ganz besondere Würze. Niemand aus der Gruppe der Juden, die doch eigentlich hätten zurückkommen müssen, sondern nur dieser eine unreine Samariter kommt zurück. Und ich denke auch heutzutage nehmen sehr viele Menschen selbstverständlich alles für sich in Anspruch, wenn es ihnen gut geht. Aber sie vergessen, wer dahinter steckt. Ich las auch bei der Vorbereitung, wir sollten nicht zu früh mit dem Finger auf diese Neuen zeigen, denn letztendlich können wir auch einer von diesen Neuen sein und vor allem auch heutzutage die ganze christliche Welt. Man nennt sich Christentum, aber niemand dankt mehr Gott, niemand beachtet mehr Gott. Wenn wir Hilfe in der Not erfahren haben, dann dürfen wir Gott auf jeden Fall und sollen wir ihm auf jeden Fall danken. Aber noch richtiger wäre, wenn wir noch gar keine Notlage erlitten haben, dann haben wir schon noch mehr Grund, ihm zu danken. Also wir sollen nicht nur danken, wenn er uns aus der Not befreit, sondern wir dürfen ihm umso mehr auch danken, wenn wir gar nicht in Not geraten sind. Noch ein paar letzte Gedanken zum Abschluss. Wir haben sechs Schritte betrachtet, die ein Mensch in diesem Fall, der aussätzige Samariter, auf dem Weg zur Rettung gegangen ist. In Wirklichkeit waren es sieben Schritte. Der eine, das war der Schritt, vielleicht einer der wichtigsten Schritte, die Menschen, die diese auf Jesus hingewiesen haben. In Wirklichkeit waren es sieben Schritte. Der eine Schritt, der lag außerhalb von diesem Samariter, das war der, dass er von Jesus gehört bekommen hatte, von wem auch immer. Dieser Samariter, haben wir gesehen, er hat von Jesus gehört, er hat Jesus gesucht, er hat sich an ihn gewandt, er hat ihm geglaubt, er wurde gesund, er dankte, er kam zurück zu ihm und dankte und fand letztendlich auch noch Heil in Jesus. Und was sehr schön ist an dieser Geschichte, ich glaube, dass auch jeder Mensch, der zu Jesus kommt, auch diese sechs Schritte mehr oder weniger deutlich durchläuft. Wenn man davon ausgeht, oder man kann Aussatz auch ganz gut als Sinnbild für die Sünde sehen, ähnlich wie der Aussatz den Leib zerfrisst, so macht die Sünde die Seele, unser Innenleben, unsere Gedanken und unser Tun kaputt und zerstört auch jegliche Gemeinschaft, vor allem die Gemeinschaft mit Gott. Letztendlich ist diese Begebenheit nichts anderes als ein Spiegelbild unserer heutigen Gesellschaft. Wir sind von der Bibel aus gesehen alle aussätzig. Wir sind alle ausgestoßen, weil wir sündig sind, weil diese Same der Sünde in uns gepflanzt wurde. Und dieser Same, der bringt jetzt in uns Früchte, die uns weg von Gott bringen. Und ähnlich wie auch in dieser Begebenheit nur Jesus diese Aussätzigen heilen konnte, kann auch heutzutage diese Sünde in uns, die auch so wie Aussatz uns zerfrisst, auch nur von Jesus geheilt werden. Das hat jemand auch so schön gesagt, diesen Aussatz der Sünde schaffen wir heutzutage ziemlich gut zu verstecken, unter schönen Kleidern, unter gewissen Fassaden. Damals war das nicht möglich, aber umso, und das ist auch eine große Gefahr, weil wir uns gar nicht mehr bewusst sind oder weil sich die meisten Menschen gar nicht mehr bewusst sind, wie sündig sie sind. Und die Bibel sagt uns auch ganz klar, dass jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, von Geburt aus ein Sünder ist und Erlösung braucht. Und die Bibel sagt uns auch unmissverständlich, dass es ohne Jesus keine Erlösung gibt, dass niemand, das hört sich sehr radikal an, aber die Bibel hebt diesen Anspruch oder hält diese Latte sehr hoch. Niemand kann zu Gott kommen, außer wenn jemand zu Jesus kommt. Und darum ist es auch wichtig, dass heutzutage praktisch, jetzt bei diesem Bild des Aussatzes oder der Sünde zu bleiben, ist es wichtig, dass alle Menschen von Jesus hören, von seiner Macht hören, von seinen Möglichkeiten, auch die Sünde in uns zu brechen und wieder Gemeinschaft mit Gott zu schenken. Das ist der erste Schritt und da sind wir vor allem gefragt. In Römer 12, Vers 14 lesen wir, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Und das ist auch einer der sehr wichtigen Gedanken, die ich weitergeben wollte. Diese Welt ist aussätzig, sie ist sündig. Sie hat sich von Gott entfernt, sie braucht Erlösung durch Jesus. Und sie muss von Jesus erfahren. Und von wem anderen soll sie es erfahren als von uns Glaubenden? Und auch von der anderen Seite schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 10, Verse 12 bis 13, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, kann man nicht groß genug schreiben, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Diese Aussätzigen haben zu Jesus gerufen, Herr, erbarme dich unser. Und das muss jeder Mensch, der merkt, dass er sündig ist, dass er aussätzig ist, auch tun. Das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen. Wir müssen zu Jesus kommen und ihm sagen, Herr, ich möchte, dass du mich veränderst. Ich weiß, wenn ich nicht verändert werde, gehe ich ewig verloren. Da fällt mir noch so ein klitzekleiner Gedanke ein. Es ist auch sehr interessant, wenn man diese Konstellation dieser 10 sind. 9 Juden, 1 Samariter, sitzen alle gleich, praktisch im gleichen Boot, das sie dem Tode zuführt. Und auf einmal hier können sie Gemeinschaft miteinander haben. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Dieser Aussatz macht sie alle gleich, Juden und Samariter. Und ich glaube, das merkt man auch oft im Leben so, wenn man dann irgendwo in schwierigen Situationen ist, wenn man in einem Krankenhaus liegt, dann ist man als armer Schlucker da. Wie soll ich sagen, liegt man eben vielleicht einem anderen Reichen und man ist... Beide sind gleich, beide müssen sich jetzt vertragen, ertragen. Und so ähnlich ging es auch diesen Szenen hier. Und noch ganz zum Schluss vielleicht noch einiges zum Dank. Wir hatten ja gehört, dass der Dank in diesem Abschnitt auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Und wie ich schon erwähnt habe, das ist das Wichtigste. Es geht bei dem Danken um nichts anderes als um die Ehre Gottes. Durch Danken geben wir Gott die Ehre. Dankbarkeit vermittelt uns auch die Kraft, mit Enttäuschungen umzugehen. Dankbarkeit zieht hin zu Gott. Groll und Undankbar treiben von ihm weg. Meine Mama, die ist jetzt am gleichen Auge zum dritten Mal operiert worden. Es sieht so aus, als wäre es jetzt besser. Aber sie war beim zweiten Mal, wo man ihr gesagt hatte, die Hornhaut ist nicht angewachsen, war sie am Boden zerstört. Und sie hatte angefangen, Gott zu danken, auch für diese Situation. Und Friede kehrte in ihr Herz ein. Sie konnte wieder singen, obwohl die Operation nicht gelungen war. Und ich sage das auch zur Ehre Gottes, Dank zieht hin zu Gott. Wir beschränken in unserem Leben unseren Dank oft nur auf angenehme Dinge. Wenn aber das himmlische Licht auf uns fällt, selbst auf unsere Leiden, werden wir ihm auch dafür danken können. Und ich denke, wir können Gott kaum mehr Ehre geben, als wenn wir ihm auch mitten im Leid für unser Leid danken. Und mit einem Satz noch zum Schluss, vergessen wir es nicht, die größte Kraft des Lebens ist der Dank. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gesegnete, gute Woche und vergessen wir nicht, was wir uns vielleicht vorgenommen haben, kommende Woche jemanden anzurufen, zu besuchen, für jemanden zu beten und vor allem auch die Aussätzigen dieser Welt im Sinne der Sünder dieser Welt nicht zu vergessen. Und das sage ich in erster Linie auch mir. Schönen Tag noch.